So, ich begrüße euch alle ganz herzlich zum Gottesdienst. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen heute mit Abendmahl. Schön, dass ihr alle da seid. Ich glaube, die Letzten sind jetzt so eingetrudelt. Ich begrüße alle ganz herzlich am Bildschirm, auch alle, die per Telefon zugeschaltet sind. Wir werden auch später bestimmt noch Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Nickt dann mal in die Kamera. Super. Also, der Friede Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag. Der Predigttext kommt aus dem Johannesevangelium, aus Johannes 2. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er mit seiner Mutter und seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinab. Dort blieben sie einige Zeit. Eine große orientalische Hochzeit mitten in Kana. Die Gästeliste ist lang, alle sind gekommen, der Raum ist gut gefüllt und auf den Tischen türmen sich Köstlichkeiten wie aus 1001 Nacht. Musiker und Tänzerinnen sorgen für ausgelassene Stimmung und es wird ausgiebig gespeist und getrunken, es wird getanzt, gescherzt, geflirtet und gelacht. In dieser Nacht wird das Leben gefeiert. Keiner verschwendet Gedanken an seine Alltagssorgen, Streit und Feindschaften sind für den Augenblick vergessen. Ja, in dieser Nacht spüren die Gäste, dass sie wirklich Menschen sind und sie leben, und das Leben selbst ist ein großartiges Geschenk. Momente wie dieser sind gemacht für die Ewigkeit. Doch dann droht die ausgelassene Stimmung zu kippen. Der Wein ist ausgegangen. Der Raum wird sich leeren, Gespräche und Tanz werden eingestellt, das unbeschwerte Feiern und Trinken wird bald verebben. Der Alltag wird Einzug halten. Die Ersten treten enttäuscht ihren Heimweg an. Die Feier ist zu Ende, bevor sie richtig begonnen hatte. Einige werden sicher hinter vorgehaltener Hand anfangen zu meckern. Schöne Gastgeber sind das, sparen am Wein. Einige werden es vielleicht auch laut äußern. Der Bräutigam ist ein Geizhals. Und schon fallen Streit und Missgunst ein und zerstören die Feier des Lebens. Kein aussichtsreicher Start für das junge Brautpaar. Es wäre müßig, darüber zu streiten, wer Schuld an all dem hat. Es geht nämlich im Kern gar nicht um den Wein. Es ist das Gefühl, dass das wahre Leben zwischen den Fingern zerrinnt. Und das frustriert die Menschen. Nicht einmal eine Nacht wird das Lebensgefühl anhalten. Etwas fehlt in unserem Leben. Es gibt ständig ein Gefühl von Mangel. Zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig im Vergleich mit den anderen. Es ist ein frustrierendes Gefühl. Das Gefühl, dass trotz aller Versuche, trotz allen Geldes, trotz aller Freunde, trotz aller Feier und guter Stimmung am Schluss doch das Leben fehlt. Und sei es wegen so etwas Profanem wie fehlendem Wein. Das ist ein Stück weit Alltagserfahrung. Mit diesen Gefühlen sind wir dicht an der Katerstimmung der Hochzeitsfeier in Kanaan dran. Alles, was wir tun, um das Leben zu füllen und zu füllen, verflüchtigt sich doch dann irgendwie zu schnell. Ein freier Fall beim Fallschirmsprung, 60 Sekunden. Eine ausgelassene Feier mit Freunden, 5 Stunden. Ein Urlaub oder eine Auszeit vom Alltag, höchstens 2 Wochen. Ja, und gerade will nicht einmal mehr das sorgenfrei gelingen. Die Clubs sind geschlossen, große Feiern wurden abgesagt, Urlaubsgebiete entwickeln sich zu Infektionshotspots. Und wenn man sich trifft, schwingt stets ein ungutes Gefühl mit. Gerade nehmen wir in unserer Gesellschaft 2 Extreme wahr. Menschen, denen durch Angst und Isolation die Lebenslust abhanden kommt. Und andere treffen sich zu Tausenden auf demokratiefeindlichen Kundgebungen und halten exzessive Partys und legen sich mit der Polizei an. Sie wollen irgendwie wieder Leben spüren und begehren gegen alle auf, die das scheinbar einschränken. Wie geht das? Leben finden, Leben spüren, nicht nur für den Moment, sondern für jeden Tag. Das ist auch eine der großen Fragen, um die sich das Johannesevangelium immer wieder dreht. Es erzählt die Geschichten von Menschen, die auf der Suche nach Leben waren. Handwerker, Geschäftsleute, Staatsbedienstete, Aussteiger, politische Aktivisten, emanzipierte Frauen und studierte Theologen. Sie alle waren auf der Suche nach wahrem Leben und begegnen uns mit ihren Geschichten im Johannesevangelium. Sie alle spürten jeden Tag diesen Mangel von Kanaa. Etwas fehlt. Am Ende reicht es nicht, da muss mehr sein. Sie alle geraten an Jesus und folgen ihm nach. Sie spüren instinktiv, bei Jesus, da ist wirklich Leben zu finden. Sie kamen und sahen und blieben bei ihm. Und von diesem Tag an begann für sie das wahre Leben. So einfach ist scheinbar die Lösung, die uns das Johannesevangelium anbietet. Wer wahres Leben sucht, kann es bei Jesus finden. Darum geht es im Glauben, wahres Leben zu finden, wirklich Mensch zu werden, so wie Gott es für uns erdacht hat. Und darum geht es auch Gott im Kern von allem. Er will unseren Lebensdurst stillen. Deswegen wurde Jesus gesandt, weil er Leben in Fülle bereithält. Lebensfülle. Vielleicht ist das nicht gerade das, was Menschen heute noch von Kirche, von Religion oder von Gott erwarten. Aber vielleicht lässt es sich gerade inmitten von Corona neu in Kirche, Religion und bei Gott entdecken. Für die Jüngerinnen und Jünger war es jedenfalls eine ganz neue Botschaft. Und sie durften erleben, dass es wahr ist. Jesus war nämlich auch da, in Kanaa, bei der Hochzeit. Die Feier war im vollen Gange und dann die Nachricht, dass der Wein fehlt. Also doch alles beim Alten, auch mit Jesus Lebensdurst statt Lebensfülle. Jesus bekommt einen Wink von seiner Mutter. Hier herrscht Mangel, du kannst doch Fülle schenken. Und so kommt es dann auch. Mitten im Mangel, mitten im Durst schafft Jesus Fülle und Sättigung. Wasser wird auf wundersame Weise zu Wein und die Feier des Lebens kann weitergehen. Die Menschen können sich zumindest für diese eine Nacht lebendig fühlen. Damals war es so. Wie kann es heute immer noch so sein? Dazu 3 Impulse. Erstens, wagen wie Maria. Es wäre für Maria ein leichtes gewesen, in dieser Nacht einfach den letzten Becher zu leeren und den Weg nach Hause anzutreten. Sicher, die Enttäuschung wäre auch bei ihr groß gewesen. Aber warum sollte Jesus sich um diese gewöhnlichen Probleme kümmern? Was soll Gott schon das Schicksal von ein paar Hochzeitsgästen angehen, die ja alles in allem keinen schlechten Abend hatten? Und selbst wenn, wie soll sich das schon ändern lassen? Alles berechtigte Einwände. Und vielleicht spürt sie der eine oder die andere von euch auch innerlich. Warum sollte sich Gott gerade um mich sorgen? Ist das nicht Jammern auf hohem Niveau? Mir geht es doch eigentlich nicht so schlecht. Und was soll Gott überhaupt an meinem Lebensdurst ändern können? Maria aber lässt sich davon nicht verunsichern. Ihr Durst nach Leben ist größer als alle Wenn und Abers und sie geht zu Jesus. Und erst einmal klagt sie ihm sein Leid. Siehe, sie haben keinen Wein mehr. Da schwingt Enttäuschung und Angst mit. Siehst du, jetzt ist es doch so wie immer. Es reicht nicht. Das kennen wir doch. Das wird sich nie ändern. Doch auch ein Keim Hoffnung ist zu vernehmen. Bei dir ist doch Leben. Wie soll es jetzt weitergehen? Jesus gibt ihr eine merkwürdige Antwort. Was haben wir miteinander, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Also doch eine Abweisung. Ist ihr Anliegen zu unwichtig? Was sollen diese geheimnisvollen Worte über Zeit und Stunde? Die Ausleger der Bibeltexte streiten sich seit gut 1800 Jahren über diese Worte. So richtig verstehen tut sie keiner. Ihr Sinn bleibt überaus vage. Aber ich finde gerade das faszinierend. Maria bekommt eine Antwort, die sie nicht gleich versteht. Eine Antwort, die vielleicht auf den ersten Moment enttäuschend ist. Jedenfalls nicht das, was sie erhofft hatte. Doch Maria bleibt dran. Ihr Vertrauen ist nicht erschüttert. Sie spürt, Jesus hat wahrscheinlich etwas vor. Und das reicht ihr. Es reicht ihr, um den Dienern Anweisungen zu geben, alles vorzubereiten. Es reicht, um allen mitzuteilen, führt aus, was immer er euch sagt. Obwohl Maria nicht alles versteht, setzt sie doch alles auf Jesus. So ist der Weg zu wahrem Leben. Es geht nur so, wie Maria ihm gegangen ist. Sich selbst Gott mit allen Fragen und Nichtigkeiten und Ängsten zumuten und dann alles auf eine Karte setzen. Auch wenn das eine oder das andere unverständlich erscheint oder nicht unseren Erwartungen entspricht. Wahres Leben beinhaltet eben immer ein Wagnis. Deswegen springen die Menschen auch aus einem Flugzeug und hoffen, dass die Reißleine funktioniert. Wahres Leben beginnt, wenn wir Leben und Glauben wagen wie Maria. Zweitens, neuer Wein in alte Gefäße. Jesus sucht sich Wasserkrüge für sein Wunder aus. Eine komische Wahl. Hätte er nicht die vorhandenen Amphoren füllen können? Stattdessen nimmt er diese Steinkrüge. Die Krüge waren aufgestellt, um sich rituell zu reinigen. Wer das Haus betrat, sollte den Schmutz von der Straße, aber auch alles Schlechte und Böse abwaschen. Wer sich Gott nähern wollte, musste rein sein, sonst gab es dort keine Chance. Die Religion damals war eben keine Fülle aus Leben. Sie war eine Fülle von Vorschriften und von Verboten, von Einschränkungen und Drohungen. Viele trieb nicht die Suche nach Leben in den Gottesdienst, sondern die Angst vor Strafe. Und dieses Missverständnis hat sich bis heute hartnäckig gehalten. Kirche, Glaube, Nachfolge, das hat doch zuerst etwas mit Regeln und Einschränkungen zu tun. Da will mir noch jemand sagen, was ich tun und lassen soll. Und wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann wird Gott zornig. Oder ich komme in die Hölle. Warum also Leben im Glauben und in der Kirche suchen? Das scheint doch jetzt gerade in den ganzen Einschränkungen des Lebens geradezu abwegig. Jesus will mit seinem Wunder etwas verdeutlichen. Die Krüge stehen für all die Einschränkungen und die Missverständnisse im Glauben und für die große Angst vor Gott. Sie mahnen, mach bloß alles richtig, halt dich bloß rein, denn das ist es, worum es geht. Und Jesus geht gerade zu diesen Krügen und füllt sie mit Wein. Die Botschaft der Krüge verändert sich. Sie sagen jetzt nicht mehr, pass bloß auf, dass du dich an die Regeln hältst, sondern sie verkündigen den wahren Willen Gottes. Komm zu mir, so wie ihr seid. Denn bei mir ist Leben, wahres Leben für alle. Gott will uns zum Leben führen. Es geht nicht um Regeln, es geht nicht um Gängelung und es geht nicht um Angst. Dieses Missverständnis hat Jesus mit neuem Leben gefüllt, so wie er das alte Wasser durch neuen Wein ersetzt hat. Deswegen haben auch die alten Krüge eine neue Funktion. Sie sollen jetzt den Wein, das Leben selbst, in sich halten. Wer dem Glauben, der Religion oder Gott misstraut und glaubt, sie seien dazu da, das Leben einzudämmen, der blicke auf die Wasserkrüge Jesu. Das ist nicht der Sinn von Glauben. Glauben soll Leben schenken. Und das ist auch die Botschaft an alle Christinnen und Christen. Ihr sollt wahres Leben leben. Ihr sollt wahres Leben stiften. Helft anderen, Leben zu finden. Ihr könnt neue Gefäße sein, angefüllt mit wahrem Leben. Und drittens, Unmengen am erlesenen Wein. Gott lässt sich beim Leben nicht lumpen. Jeder Krug fasste zwischen 80 und 120 Litern. Sie waren so groß und schwer, dass sie in den Boden eingelassen wurden. Auf die Not, der Wein ist leer, antwortet Jesus weder knauserig noch wohlkalkuliert. Statt einigen Amphoren mehr für die bereits betrunkene Gesellschaft gibt es noch einmal 600 Liter Wein obendrauf. Das ist nicht gut gemeint, das ist verschwenderisch. Mehr als getrunken werden kann. Mehr als die Frommen gutheißen können. Das muss doch in einem Saufgelage enden. Doch das ist egal. Es soll deutlich werden, Gott schenkt eben nicht nur Leben, sondern Leben in Fülle. Und diese Fülle meint einen unendlichen, verschwenderischen Überfluss. Gott hat mehr Leben auszugießen, als wir jemals in uns aufsaugen können. Und dieses Leben sollen wir erwarten. Deswegen ist hier auch jeder fromme Einwand, der diesen Lebensgenuss einschränken will, völlig fehl am Platz. Gemeinde verfehlt nicht ihr Ziel, wenn in ihr das Leben pulsiert, wenn über die Stränge geschlagen wird. Ja, man könnte sagen, erst dann ist sie an ihrer Bestimmung angekommen. Mir scheint, wir stehen in unserem Leben noch viel zu oft mit einem kleinen Schnapsglas in der Hand, um das Leben in homöopathischen Dosen zu genießen. Doch Gott kippt es badewannenweise über uns aus. Es ist wirklich Verschwendung. Und damit meine ich nicht die Unmengen an Wein. Nein, wir machen alles zu einer großen Verschwendung. Wir mit unseren kleinen Gläsern. Gott schenkt jeden Tag wahres Leben, immer und permanent. Und dieses Leben hat eine unübertroffene Menge und Qualität. Diese besondere Qualität fällt übrigens auch dem Schankmeister auf. Er wittert schon einen Fehler. Der Wein hätte viel früher ausgeschenkt werden müssen. Die Leute hätten ihn genießen können, anstatt sich zuerst mit billiger Plörre die Lichter auszuschießen. Doch für guten Wein und für wahres Leben ist es eben nie zu spät. Liebe Gemeinde, der Wein ist leer, das Leben fehlt. Es ist Durst nach mehr. Das muss nicht so sein. Jesus hat gezeigt, dass es anders geht. Gott will etwas anderes für unser Leben. Es beginnt damit, dass wir uns überhaupt an Jesus wenden, wie Maria. Vielleicht müssen wir auch nach dem Lockdown neu lernen, wie wir Leben wagen, unter veränderten Bedingungen. Wie das geht? Indem wir der Verheißung Gottes vertrauen, dass er Leben in Fülle über uns ausgießt. Oftmals verpassen wir diese Fülle, weil wir nur mit kleinen Gläsern herumlaufen und eine große Schere im Kopf haben. Wir sind überzeugt, dass es nicht reichen wird und verdursten an unserem eigenen Mangel. Mangel an Glauben. Es geht heute darum, Glauben noch einmal neu zu wagen. Denn in ihm ist Lebensfülle. Und in Corona-Zeiten ist Spiritualität eine Antwort auf Lebensarmut. Es geht darum, eine Grundhaltung der Fülle zu entwickeln. Nur weil sich das Leben gerade massiv ändert, heißt es nicht, dass es weniger Lebensfülle gibt. Der alte Wein ist leer? Na und? Jesus wird neuen Wein bereiten. Vielleicht ließe sich ja bereits eine Lebensfülle entdecken, wenn wir nicht so sehr auf die alten leeren Krüge starren würden. Und zuletzt geht es darum, ausgelassen zu leben. Das Leben ist nicht immer eine große Feier, aber wenn es eine werden kann, dann greif zu. Wo Gott 120 Liter Wein schafft, darf auch ohne schlechtes Gewissen ausgetrunken werden. Amen.